Vor einigen Wochen habe ich euch ja erzählt, wie man sich Dinge leichter merken kann. Wer kann sich denn noch dran erinnern? Genau, wir haben angefangen, dass wir so Postkästen uns merken und dann einfach da was hinhängen. Und ich wiederhole es einfach nochmal. Der erste Postkasten war hier bei den Zehen und dann der zweite war bei den Knien, der dritte bei den Oberschenkeln, der vierte da hinten beim Po, der fünfte die Hüfte, sechs die Brust, sieben war dann da der Hals. Sieben waren die Schultern, genau. Sieben waren die Schultern, aber das merkt man, wenn man ein bisschen nervös ist, gell, dann fällt einem, obwohl man es gut kann, das nicht immer so ein. Sieben also waren die Schultern, acht praktisch der Hals, neun das Gesicht und zehn hier die Haare. Wer weiß noch, was wir uns dahin gehängt haben? Ich wiederhole es. Bitte? Die Waffenrüstung. Aus wie vielen Bestandteilen besteht denn die? Genau, sechs. Und wir haben da angefangen, so, weil der Trick ist im Grunde, dass man sich ganz lustige Sachen, ganz komische Kombinationen eigentlich einfallen lässt, weil dann merkt man es besser. Und wir wiederholen das nochmal kurz. Das war die Waffenrüstung aus Epheser Kapitel 6 und eins hier bei den Zehen und manchmal, also da war es so ein heißer Tag, die Zehen, also die riechen ein bisschen und das war praktisch dann die Wahrheit. Das heißt, das erste war der Gürtel der Wahrheit. Zwei, hier bei den Knien, also da haben wir gesagt, also da haben wir so ein, bitte? Panzer der Gerechtigkeit war da. Und da die Panzer, die hängen da bei den Knien da dran. Und Nummer drei, da war praktisch an den Oberschenkeln, da waren die Stiefel des Evangeliums, also so richtig ordentliche Stiefel haben wir uns da vorgestellt. Vier, das war ganz leicht, hinten Schild, das Schild des Glaubens. Fünf, das war leicht an der Hüfte, ist da so gebaumelt, genau, der Helm. Der Helm des Heils war da hier, so, den haben wir uns da so drangehängt. Und dann Nummer 6, das war, da haben wir uns vorgestellt, dass da so ein Schwert hängt, das Schwert des Geistes, nämlich welches ist das Wort Gottes. Und dann haben wir noch gesagt, die Bestandteile haben wir alle, 6, da haben wir gesagt, die Schulter, da stellen wir uns ein Flugzeug vor, das abhebt, weil wenn wir beten, dann wird so manches abheben in unserem Leben. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Text. Wir werden das dann nochmal wiederholen und ich merke schon, also die da waren, ihr habt euch ganz schön viel gemerkt. Und um das geht es ja. Im Psalm 119, Vers 11 steht, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Also das heißt, auswendig lernen, das ist ganz was Biblisches. Das heißt, wer aufschlagen möchte, der kann gerne Epheser Kapitel 6 ab Vers 10 aufschlagen. Ihr lest es mit uns gemeinsam. Ephesians 6 from Vers 10. Epheser 6 ab Vers 10. Die geistliche Waffenrüstung. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin, in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Soweit mal der Text, ein spannender Text, so kurz zum Hintergrund, das ist ein Brief von Paulus, ein sogenannter Gefangenschaftsbrief. Also da gibt es 5 Briefe von Paulus, die hat er in der Gefangenschaft geschrieben, Epheser, Kolosser, Philippa, Philemon, und dann gibt es eigentlich noch den 2. Timotheus, das ist auch ein Gefangenschaftsbrief, aber der zählt zu den sogenannten Lehrbriefen, zu den Pastoralbriefen. Der heutige Text, den wir gerade gelesen haben, der lädt uns ein, diese geistliche Realität des Unsichtbaren und die Welt des Widersachers ernst zu nehmen. Und Hilfe, nämlich ganz konkret, auch diese geistliche Waffenrüstung in Anspruch zu nehmen. Ich habe so den Eindruck, in unseren Breiten hier im Westen, da ist dieser Teil der unsichtbaren Welt, das ist mehr so ein theoretisches Bibelwissen oft. Wir wissen das, wir lesen das, es gibt einen Teufel, es gibt eine unsichtbare Welt, es gibt den Diabolos, den Durcheinanderbringer, und oft ist es aber, glaube ich, nicht so praktisch. Ich denke, unsere Geschwister aus Nigeria haben da ganz einen anderen Bezug zur unsichtbaren Welt, auch zur Welt des Bösen. Paulus sagt uns ganz klar, dass es hier nicht um ein Wissen geht, sondern es geht um das Tun, um die Praxis. Und ich denke, da ist bei mir in meinem Leben auf jeden Fall noch Raum zum Wachstum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, darum habe ich gedacht, wir schauen uns diesen Text an. Und wir haben das so gut schon uns memoriert, praktisch eingeprägt, und ich bin sicher, dass ihr, wenn ihr dann in der Woche, durch diese Woche beginnt die Schule und so weiter, für viele da startet wieder da, man kommt zurück, startet wieder so ein bisschen aus dem Urlaub, startet so ein bisschen der Alltag. Und der erste Punkt ist praktisch in unserem Text der Aufruf zum Kampf. Paulus sagt hier, gibt uns eine ganz deutliche Anleitung, und offensichtlich brauchen wir als Gemeinde, brauchen diese Stärkung, und auch wir persönlich brauchen einfach Stärkung. Und zwar, wie steht es in unserem Text, hier in Vers 10, in der Macht seiner Stärke. Paulus schreibt im Epheserbrief im Kapitel 1, das kann man gut nachlesen, sehr gut, was denn da so die Macht ist. Kapitel 1, ab Vers 17, so die folgenden Verse. Er betet um den Geist der Weisheit, Offenbarung, ihn zu erkennen, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft ist an uns, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Und genau diese Stärke, die brauchen wir. Und unser Text sagt, wir brauchen Bewahrung. Wir brauchen Bewahrung, wovor, vor was? Nämlich vor dem Teufel, vor dem Diabolus. Es gibt eine unsichtbare Welt, es gibt einen Teufel und es gibt auch Geister, die durcheinander bringen wollen. Es gibt einen Widersacher, auch wenn wir als Christen manchmal so durchs Leben gehen, als wäre das gar nicht so. Wir merken es. Und Paulus, ich glaube, es ist einer der stärksten Menschen, die ich da so lese im Neuen Testament, der sagt, das braucht ihr. Und dieser Brief im Übrigen war nicht nur an die Epheser, das war wie ein Rundbrief. Also heute Morgen lesen wir das praktisch, der Rundbrief an uns. Wir haben ja ein paar, die sind so unterwegs jetzt. Ich denke an den Johannes und an die Abigail und ich bin schon gespannt auf die ersten Rundbriefe und Updates, die wir dann da so noch kriegen von denen. Und Paulus sagt, ja, wir brauchen das. Seid stark, seid stark. Er ruft uns auf. Es ist eine ganz deutliche Aufforderung. Und Paulus wusste ganz genau um diese Anschläge des Teufels. Wir lesen im zweiten Brief an die Korinther, 12, im Kapitel 12, den Vers 7, lesen wir 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7, steht hier: Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe, da sind wir wieder beim Stolz, Jonathan, du hast es ja gesagt, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht. Es ist hier von einem Pfahl ins Fleisch. Oder, ich nehme nur eine weitere Stelle im Brief an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so deutlich gefühlt gemerkt habt, dass der Teufel uns an was gehindert hat. Ab und zu vielleicht. Für Paulus, und das möchte ich mitnehmen und möchte uns mitgeben, ist das eine Realität. Paulus rechnet mit der Wirklichkeit auch von dem Teufel, mit der unsichtbaren Welt. Und er rechnet nicht nur, er nimmt es nicht nur einfach hin als gegeben, er sagt auch, wir sollen kämpfen. Wir sollen kämpfen gegen den Teufel, steht hier. Woher haben wir so eine Kraft überhaupt, dass wir da kämpfen? Und woher haben wir so einen Mut? Dieser Mut kann nur von Gott kommen. Nämlich, dass wir diese Macht und Herrlichkeit, die Paulus im Epheserbrief beschreibt, dass wir die wirklich erkennen. Und ich glaube oft, meistens in meinem Alltag, bin ich mir dieser Größe und Herrlichkeit Gottes nicht bewusst. Der allmächtige Gott, er stattet uns aus. Paulus schreibt, dass wir mit Jesus, er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden. Und wir haben den Sieg. Und darum geht's. Wir haben den Sieg, aber trotzdem spricht hier Paulus von einem täglichen Kampf. Wir sollen standhaft sein. Wir sollen wirklich auch, was sollen wir? Das ist der zweite Punkt, der Ruf zu den geistlichen Waffen. Das heißt, wir haben das erste, den Aufruf zum Kampf, und jetzt den Ruf zu den geistlichen Waffen, zur Waffenrüstung zu greifen. Und da ist gemeint praktisch wirklich ein, da steht also Vollwappnung, also so ein richtiger Vollschutz. Und vielleicht war, Paulus war ja in Gefangenschaft, vielleicht war eben deswegen das Bild so nah, weil da war ja ständig waren römische Bewacher. Vielleicht war das Vorbild ein römischer Wachsoldat hier für den Paulus, das ihn da auch inspiriert hat. Vielleicht waren es aber auch Kämpfer in der Arena. Es geht, und das ist interessant, bei diesen Ausrüstungsgegenständen, 5 der 6 Ausrüstungsgegenstände sind nicht zum Angriff, sondern zur Verteidigung. Das heißt, es geht auch darum, einen Stand zu haben und den zu verteidigen. Also das heißt, es ist was Aktives, aber wir sind nicht diejenigen, die angreifen hier. Hier in unserem Text heißt es, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und dann in Vers 13, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden könnt. Das heißt, jetzt ist die Frage, der böse Tag, was ist denn das? Kommt er erst? Ist er schon da? Gibt uns auch der Epheserbrief wieder eine super Auflösung. In Kapitel 5, Vers 16 steht nämlich da, Kapitel 5, Vers 16, also gleich in dem Kapitel davor, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse, steht im Kapitel 5, Vers 16. Das heißt, diese bösen Tage, der böse Tag, jeder Tag ist böse und wir sollen die Zeit nutzen. Jetzt wird die Ausrüstung genau aufgelistet. Das heißt, die Nummer 1, und das waren in erster Linie Schutzwaffen, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Und das ist interessant, schon im Alten Testament, in Jesaja Kapitel 11, Vers 5 steht, über den König, der da kommen soll, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Und dieser Gurt, der hält die Kleidung zusammen und da hat man dann auch verschiedene andere Waffen befestigt. Also das war sozusagen eine Basisausstattung. Und wir lesen hier nämlich den Gürtel der Wahrheit. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Und das ist interessant, dass gerade die Wahrheit das Erste, die Grundausstattung ist. Das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Und so sollen wir praktisch sein, in der Wahrheit. Also, dass wir in der Wahrheit leben. Wir sind diejenigen, wie wir es auch heute schon in den Liedern, in den Gebeten zum Ausdruck gebracht haben. Wir sind diejenigen, die unsere Sünde bekennen. Niemand ist da, der ohne Sünde ist. Niemand ist da, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Und unser Text lädt uns ein in dieser Wahrheit. Wir dürfen in dieser Wahrheit leben. Wir dürfen unsere Sünden bekennen. In Jakobus steht sogar im Zusammenhang mit dem Gebet für die Kranken und bekennt euch einander die Sünden. Das ist vielleicht auch noch ausbaufähig. Und wir dürfen Lüge ablegen, Sünden bekennen. In unserem Epheserbrief, Kapitel 5 hier, steht nämlich in Vers 9, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Es ist eine Geistesfrucht und wenn wir in dieser Wahrheit leben und wenn wir uns umgürten, dann sind wir, glaube ich, auch unangreifbar. Wir sind verletzlich, aber diese Sünde, die wir bekannt haben, die zählt nicht mehr, weil Jesus am Kreuz bezahlt hat. Und wie oft also versuchen wir in einem anderen Licht, oder versuche ich in einem anderen Licht dazustehen. Das ist vielleicht auch Lüge. Wir brauchen uns nicht zu schämen, wir dürfen wahr sein. Wir brauchen nichts vorzuspielen, bei Gott schon gar nicht. Aber auch andere Menschen, das ist zutiefst anziehend, dass wir als Christen, wir sind nicht die, die alles richtig machen. Wir sind die, die zu ihren Fehlern stehen können. Und auch das bekennen. Dann sind wir auch da in gewisser Weise unangreifbar. Und Gürten, das sehen wir, oder das wissen wir auch von in Gethsemane, Gürten ist auch immer ein Zeichen, wenn man sie gürtet, ist ein Zeichen für Bereitschaft, nämlich bereit zu sein. In Lukas 12, 35, wer möchte, kann das nachlesen. Das zweite Utensil ist der Panzer, den hatten wir hier bei den Knien, aber der Panzer, das ist ein Brustpanzer hier, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das kann sein, dass es ein Ketten- oder Muskelpanzer war, auf jeden Fall ein schweres Teil. Auch da steht in Jesaja schon, Gott wird Gerechtigkeit anziehen. Gott wird Gerechtigkeit anziehen. Und Paulus lädt uns ein, das ist genau die richtige Kleidung für euch. Gerechtigkeit. Gott hat uns, wie gesprochen? Gott hat uns gerecht gesprochen. Und in Epheser Kapitel 4, Vers 24, lädt er uns auch ein und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Und, was steht da? In wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. In wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott hat uns gerecht gesprochen. Wir dürfen den Panzer der Gerechtigkeit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Und das nächste war an den Füßen hier, nämlich die festgeschnürten Lederriemen, die meistens wirklich bis zum Knie gingen und das war richtig fest geschnürt. Und bei den Füßen, was fällt uns da ein? Auch aus Jesaja 52, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten. Ich kann das gerade mal schnell aufschlagen in Jesaja 52, Vers 7. Jesaja 52, Vers 7, da steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, der da Frieden verkündet, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Und beschut an den Füßen, steht in unserem Text, bereit für das Evangelium des Friedens. Sind wir bereit für diese Freudenbotschaft? Haben wir das richtige Schuhwerk an? Wir verkündigen den Frieden, nämlich Shalom. Wir proklamieren den Sieg. Und das ist das Paradoxe. Wir haben den Sieg und das dürfen wir mit den Schuhen des Evangeliums oder mit den Beschuht an den Füßen bereit für das Evangelium, mit denen dürfen wir das zum Ausdruck bringen. Wir haben den Sieg Gottes. Und Sieg Gottes, das heißt, selbst in schwierigen, und wir reden von einer ganz schwierigen Situation, das ist Angriff des Teufels, der unsichtbaren Welt, da dürfen wir uns bewusst sein, Geborgenheit, Heil, Ruhe. Denken wir an Psalm 23, wo es heißt, ich bereite vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und genauso Stelle mir das vor. Geborgenheit, Heil, Ruhe inmitten der größten Stürme mit unseren Schuhen, die bereit sind. Bereit für das Evangelium des Friedens. Und es ist eine Friedens- und eine Freudenbotschaft. Also bin ich schon gespannt, wenn wir diese Woche uns so richtig bewusst sind, was wir da anhaben. Unsere Waffenrüstung, die spüren wir schon ab und zu, weil die ist richtig schwer. Das vierte war der Schild des Glaubens. Und der Schild des Glaubens, also das ist wirklich ein Riesending. Also der Schild, so ein Schild damals war 75 cm breit und so circa 1,20 Meter hoch. Also eigentlich ein schönes Drum. Und dieser Schild, der war umwickelt, also das war ein Holzschild, und der war umwickelt mit Leinen und Leder. Und der hat wirklich eine ganz tolle Eigenschaft gehabt, dass er nämlich diese Brandpfeile, die da geschossen sind, konnten dadurch ausgelöscht werden. Das heißt, durch diese Kombination mit dem Leder und so, sind die einfach dann ausgegangen. Und so ein Schild gibt uns Paulus hier an die Hand, mit dem wir auslöschen können, und zwar nicht nur ein paar gewisse Sorten, sondern alle feurigen Pfeile des Bösen. Die feurigen Pfeile, die vielleicht in der kommenden Woche auf euch abgeschossen werden, die bleiben da dann stecken. Und warum gerade dieser Schild des Glaubens? Da kann ich auch eine Stelle lesen aus 1. Johannes 5, Vers 14. 1. Johannes 5, Vers 14, da steht: Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden, wenn wir um etwas bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm. Oh, sorry, 5, Vers 4, sorry. 1. Johannes 5, Vers 4. Ihr habt mir schon gedacht, das passt nicht dazu. Zumindest steht da nicht das, was ich mir aufgeschrieben habe. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und jetzt kommt's, Schild des Glaubens, unser Glaube ist der Sieg. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist's aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Schild des Glaubens. Glauben heißt auch ganz konkret auf das Vertrauen, was man nicht sieht, steht in Hebräer. Nämlich auf Jesus vertrauen, sich ihm anvertrauen und auch ganz konkret in der Situation dann mit Hilfe rechnen. Und wir sind richtig dran. In Epheser 1, Vers 21 steht, alle Mächte und Gewalten sind ihm untertan. Das heißt, er hat wirklich den Sieg über alle Mächte. Unser fünftes Utensil ist der Helm des Heils. Und der Helm damals, das war ein Utensil, das hat man genommen, wenn man wirklich sicher war, dass man in Gefahr ist. Weil dieser Helm, der war ziemlich schwer und ziemlich ungemütlich. Das war so ein Metallhelm und hinten auch mit einem Nackenschutz, und man hat sicher ordentlich geschwitzt. Also das Ding hat man nur genommen, wenn man es wirklich gebraucht hat. Und Paulus sagt, nehmt das, Helm des Heils. Und dieser Helm des Heils, Schutz, Heil, Hilfe, das dürfen wir in Anspruch nehmen. Er bietet es uns an. Er sagt, nehmt es. Nehmt diesen Helm des Heils. Nehmt die Hilfe in Anspruch. Ich bin der, der wirklich alles für euch getan hat. Und Heil, was gibt Schöneres, als in den Alltag zu gehen mit einem Helm des Heils, mit dem Helm, der hat praktisch als Namen Rettung. Der hat draufstehen, ja, nimm meine Hilfe in Anspruch, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Das gilt für jeden Tag. Und Paulus schreibt es da, wir brauchen das, sonst können wir nicht standhalten. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt. Das heißt, ich folgere, wenn wir es nicht anziehen, tun wir uns ziemlich schwer, da zu bestehen. Also wir sollten diese Utensilien aufsetzen, anziehen, uns zu eigen machen. Wie wir eine tägliche Routine haben, wie wir uns anziehen, so sollte es genauso zu einer Routine werden, dass wir diese Waffenrüstung anziehen, tagtäglich, weil sonst können wir nicht bestehen. Ich muss gestehen, das hat mich wirklich getroffen. Also ich gehe oft schutzlos, glaube ich, raus. Und wir haben da tolle Utensilien. Und jetzt, als sechstes Utensil von unserer Rüstung, kommt das Schwert. Das ist eigentlich nicht so ein langer Dolch, das ist eher ein Kurzschwert, eine Stich- und Hiebwaffe. Das ist das einzige Utensil, mit dem man auch angreifen kann. Das ist eigentlich die einzige richtige Waffe in unserer Ausrüstung, nämlich das Schwert des Geistes. Und das Schwert des Geistes steht in Vers 17, dem zweiten Teil, welches ist das Wort Gottes. Und das ist die einzige wirkliche Waffe. Und Jesus selbst ist unser Vorbild, weil in Matthäus, wie er vom Teufel, wie Jesus, als er hier Mensch wurde, vom Teufel versucht wurde, da hat er uns ein gutes Beispiel gegeben, wie man dieses Schwert einsetzt. Auf jede Versuchung, Matthäus Kapitel 4, Abvers 4, wir können es gern kurz lesen, Matthäus Kapitel 4, Abvers 4. Und zwar, auf jede Versuchung hat Jesus mit einem Schriftwort geantwortet. Er hat gefastet, der Teufel sagt, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus hat geantwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und dann das Nächste, wie der Teufel ihm alles zeigt und sagt, das kannst du alles haben. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das Letzte in Kapitel 4, Vers 10. Wo der Teufel Jesus einlädt, ihn anzubeten. Und Jesus sagt, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und Jesus selbst ist uns da Vorbild und Muster, wie man dieses Schwert einsetzt. Es ist wirklich eine Waffe. Der Teufel ist geflohen. Und wenn Jesus uns das vormacht, ich glaube, dann gibt es einen guten Grund, das nachzumachen. Jesus konnte so den Versuchungen des Teufels standhalten. Und in Hebräer Kapitel 4, Vers 12 lesen wir, dass das Schwert, dieses Wort Gottes, lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist. Also das heißt, das ist wirklich ein Schwert, es gibt kein schärferes. Und es schneidet Gedanken auch durch. Und dann am Schluss der dritte Punkt, dann dieser deutliche Ruf zum Gebet. Geistlicher Kampf ohne Gebet gibt es wahrscheinlich gar nicht. Paulus lädt uns ein in diesem Kampf mit allen Bitten, so wie wir es auch heute getan haben, und flehen im Geist, zu ihm zu kommen und beharrlich zu sein und für die Heiligen, für die Geschwister zu beten. Und auch in dem Fall für den Paulus. Der war einer der besten Prediger. Und er sagt, betet für mich, dass ich diesen Freimut habe. Wir sollen wachsam und beharrlich sein. Wir sollen oder wir dürfen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, an jedem Ort, überall. Wir sind nicht mehr an eine spezielle Zeit oder sowas gebunden. Und auch dieser Geist, der Heilige Geist, den Gott in uns gibt, wenn wir ihm nachfolgen, der hilft unserer Schwachheit auf. Und auch im Jesus selbst im Garten Gethsemane, was sagt er zu seinen Jüngern? Wachet und betet. Und wir wissen, wie schwer das ist. Denk mal, um bei unserem Bild zu bleiben, der Wachsoldat, der Nachtwache hat und einschläft. Vielleicht ist manchmal unser Gebetsleben ein bisschen eingeschlafen. Aber dadurch werden wir angreifbar, verletzbarer. Wir werden, sagt unser Text, glaube ich, nicht standhalten können. Und Paulus sagt uns auch hier, wir sollen spezifisch beten. Und man muss die Leute nicht unbedingt kennen. Paulus betet zum Beispiel im Kolosserbrief für Gemeinde, die er noch gar nie persönlich gesehen hat oder besucht hatte. Und auch das Gebet, um das Paulus bittet, ist sehr spezifisch. Er bittet wirklich um Freimut, das Evangelium zu verkünden. Also wir sollen und dürfen auch ganz spezifisch beten. Geistliche Kampfführung ohne Gebet gibt es nicht. Wollen wir uns einladen lassen, einfach jetzt nochmal das kurz zu wiederholen, dass wir sogar uns gut merken, aber dann das einzuüben in unserem Alltag, dass wir die Waffenrüstung, das anlegen und dass wir ja wachsamer sind. Wollen wir uns das vornehmen? Also ich möchte es mal vornehmen. So. Ich glaube, da ist noch Raum zu verbessern. Und sind wir uns bewusst, dass das wirklich ein reeller Teil ist? Der Teufel, den gibt es wirklich. Und er möchte wirklich durcheinander bringen. Er möchte Beziehungen durcheinander bringen, möchte uns in unserem Denken durcheinander bringen. Und er hat viel, viel Macht. Wir brauchen die Ausrüstung. Die brauchen wir wirklich. Wir sollten uns dieser klare Botschaft sein lassen von Paulus. Also wiederholen nochmal. Nummer 1, was war das? Wahrheit, genau, der Gürtel der Wahrheit, den wir hier um die Lenden haben, die Basisausstattung. Dann Nummer 2, der Panzer der Gerechtigkeit. Nummer 3, die Stiefel des Evangeliums, die frohe Botschaft, die Freudenbotschaft, die Friedensbotschaft zu überbringen. Nummer 4, den Schild des Glaubens. Also das ist richtig ein cooler Schild, der alle feurigen Pfeile auslöscht. Alle. Nicht nur ein paar. Nummer 5, der Helm des Heils. Denkt's, wenn ihr schwitzt und dann vielleicht noch so einen Helm aufhabt. Paulus sagt, ja genau, den braucht's auch. Und Nummer 6, das Schwert. Und Nummer 7, da werden wir wirklich abheben, ansonsten glaube ich, wird unser geistliches Leben nicht zum Fliegen kommen. Und es gibt eine ganze Menge, glaube ich, Menschen in der Bibel oder auch in vielen Lebensbildern, die uns als Vorbild dienen können. Ich möchte gerne noch kurz stille werden und dann einfach gemeinsam beten.